Kontrafunk 18:20 am Mittwochabend. Ich bin Benjamin Golme und ich heiße Sie herzlich willkommen. Stellen Sie sich vor, es ist Weltuntergang und keiner geht hin. Das deutet sich jetzt in der weltweiten Klimapolitik an. Das Szenario RCP 8.5 verliert an Boden. Das klingt jetzt erst einmal ziemlich technisch, kann aber eine enorme Tragweite haben. Denn mit diesem Szenario hat unter anderem das Wirtschaftsministerium von Robert Habeck argumentiert. Ein wichtiges Klimamodell wird zum Auslaufmodell. Darüber sprechen wir heute mit Oliver Lauter. Friedrich Merz und seine schwarz-rote Koalition werden ein Jahr alt. Aber besonders in den vergangenen Tagen hatte der deutsche Bundeskanzler kein großes Glück. Seine Umfragewerte sind im Keller. Für sich selbst hat er Mitleid und meint, kein Kanzler vor ihm müsste das ertragen, was er ertragen muss. Einer krebskranken Frau konnte er aber kein Mitleid entgegenbringen. Dem US-Präsidenten attestierte Merz, dass er sich vom Iran demütigen lässt. Das soll dann dazu geführt haben, dass die Amerikaner tausende Soldaten aus Deutschland abziehen wollen. Doch diese Sache ist noch größer. Es geht auch um Mittelstreckenraketen. Darüber sprechen wir heute mit Karl-Heinz Peil vom Bündnis Stopp Airbase Rammstein. Ein Jahr schwarz-rote Koalition war heute auch Thema im Deutschen Bundestag. Eine Aktuelle Stunde zog eine wirtschaftspolitische Bilanz. Bernd Baumann von der größten Oppositionsfraktion, der AfD, wendete sich direkt an Friedrich Merz und forderte Neuwahlen.
Meine Damen und Herren von der Union, beenden Sie diese Koalition, denn wenn Sie es nicht tun, beenden Sie Deutschland, so wie wir es kennen.
Die AfD kann sich also gut vorstellen, im Bund neu zu wählen. In den Ländern stehen aber noch mehrere Wahlen aus. Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt. In allen drei Bundesländern wird die AfD wohl deutlich zulegen. In Mecklenburg-Vorpommern wird sie nach aktuellen Umfragen stärkste Kraft. In Sachsen-Anhalt ist sogar eine absolute Mehrheit nicht ausgeschlossen. Diese Entwicklung erfüllt die anderen Parteien mit großer Sorge. Nun hat sich der CDU-Politiker Rainer Haseloff zu Wort gemeldet. Vor wenigen Monaten hat Haseloff das Amt des Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt ja abgegeben, um die Wahlchancen von Sven Schulze zu verbessern. Haseloff hat dem Spiegel ein Interview gegeben. Darin warnt er vor einer Regierungsbeteiligung der AfD. Wenn die AfD regiert, drohen für die Bürger eine ganze Reihe von Zumutungen. Unter anderem könnte das Abitur nicht mehr anerkannt werden. Also in Hamburg studieren mit einem Abi aus Sachsen-Anhalt, das wäre dann vielleicht nicht mehr möglich. Dazu begrüßen wir jetzt Joachim Paul, der AfD-Landtagsabgeordnete aus Rheinland-Pfalz, ist von Beruf Lehrer. Herr Paul, guten Abend.
Guten Abend.
Rainer Haseloff war ja bis vor kurzem dienstältester Ministerpräsident in Deutschland. Man kann also davon ausgehen, dass er sich mit Regelungen rund um Bildungsabschlüsse ganz gut auskennt. Wie realistisch ist aus Ihrer Sicht diese Aussage, dass ein Abitur aus einem AfD-regierten Bundesland möglicherweise nicht mehr überall anerkannt würde?
Ja, das kann man eigentlich gar nicht ernst nehmen. Man kann es nur als Zeichen der Panik, als Angst vor dem Machtverlust werten. Und hier wird auch ein sehr seltsames Staatsverständnis deutlich, denn die ganzen Beamten in Sachsen-Anhalt, also die verbeamteten Lehrer und die Institutionen müssen natürlich nach Recht und Gesetz urteilen und sie müssen sich natürlich auch nach den bildungspolitischen Vorgaben einer AfD-Landesregierung richten. Was sie nicht machen müssen, ist eben die Standards aufweichen, aufgeben, die dafür sorgen, dass das Abitur eben ordentlich abgenommen wird. Nicht eine Regierung kontrolliert die Vergabe des Abiturs, eine Regierung kontrolliert bzw. kann die Bildungspolitik ändern, das kann sie machen. Gleichwohl gibt es Standard, an die der verbeamtete Lehrer und die Schule als Institution gebunden ist. Von daher zeigt das einmal die Panik von Herrn Haseloff. Man hat manchmal den Eindruck, die Leute verlieren langsam den Verstand, also die Vertreter, die jetzt in den östlichen Bundesländern noch regieren. Und es zeigt eben, was für ein seltsames Staatsverständnis dieser Mensch hat. Natürlich kann eine AfD-Regierung nicht Standards der Leistungsmessung und so weiter auflösen und aufgeben. Von daher braucht sich derjenige, der das Abitur in Sachsen-Anhalt in Magdeburg macht, keine Gedanken zu machen, dass ein Abschluss bei einer AfD-Regierung nicht mehr in Bayern anerkannt würde.
Schon seit ich denken kann, heißt es ja, dass es in Deutschland Abschlüsse unterschiedlicher Güte gibt. Also das bayerische Abitur gilt als anspruchsvoller als etwa das Berliner. Welche Rolle spielt das dann in der Praxis wirklich?
Also natürlich gibt es Unterschiede. Wir haben ja ein föderales System. Wir haben die Kultushoheit der Länder. Das heißt also, die Bildungspolitik ist Ländersache, was Vor- und Nachteile natürlich hat. Ich bin auch gegen ein Einheitsabitur. Das heißt, dass alles von Berlin kontrolliert wird. Und deswegen daraus ergeben sich zum Beispiel Unterschiede. Zum Beispiel in Rheinland-Pfalz ist es so, dass man eben das Abitur nach der sogenannten Mainzer Studienstufe in anderen Fächern ablegen kann als in Sachsen-Anhalt und so weiter und so fort. Gleichwohl haben wir bei dieser gesamten Heterogenität natürlich immer noch gewisse Dinge, die sich nicht unterscheiden, ja, die sich nicht unterscheiden, weil es eben ein Bildungssystem in Deutschland ist, ein föderales. Es gibt da Stellschrauben, wo man was verändern kann, aber im Grunde sind diese, ich sage jetzt mal, die Bildungspolitik natürlich auch soziodemografisch auch beeinflusst. Das heißt, es kommt darauf an, auch in Bayern kommt es darauf an, ist es ein Gymnasium in einer Großstadt, ist es ein Gymnasium in Nürnberg oder ist es ein Gymnasium in Oberbayern, ist es ein Gymnasium an der Grenze zu Tschechien, Deggendorf, oder ist es in Sachsen-Anhalt eben eine ländliche Region. Das hat sehr viel mit den Schülern zu tun, die dort, aus welchen Familien die kommen und so weiter und so fort. Also bei aller Unterschiedlichkeit gibt es trotzdem aber einen gemeinsamen verbindenden Rahmen, und Bildungspolitik ist ja eben auch eine Politik, die das, ich sag jetzt mal, im Blick hat. Da kann man nicht von heute auf morgen alles umstoßen, sondern da muss man hier und da dicke Bretter bohren, und von daher denke ich, auch hier kann man Entwarnung geben.
Haseloff hat ja nicht nur vor Nachteilen in der Bildungspolitik gewarnt, sondern auch bei Transfergeldern, also Mitteln aus der EU oder vom Bund oder durch den Länderfinanzausgleich, dass man die dann halt auch sperren könnte, wenn die AfD regiert. Gerade vor dem Hintergrund, dass ja Ungarn auch Milliarden aus der EU nicht bekommen hat. Wie realistisch ist diese Warnung?
Ja, also man muss sich manchmal tatsächlich fragen, welches Verständnis der Politik hier offenbart wird durch den Haseloff. Also quasi, wer falsch wählt, bekommt kein Geld mehr. Also kein Geld mehr für Infrastrukturmaßnahmen, kein Geld mehr für Bildung, kein Geld mehr für Straßen, kein Geld mehr für die innere Sicherheit und so weiter und so fort. Das sind ja ganz wichtige Transfersysteme. Es gibt ja einige Länder, auch gerade SPD-geführte Länder, die Nehmerländer sind. Also ich finde, diese ganze Diskussion zeigt eigentlich nur die Panik und die Unseriösität eben des politischen Establishments. Wenn man den Menschen natürlich sagt, wenn du demokratisch eine Partei wählst, die wir nicht gut finden, dann erdrosseln wir euch finanziell. Das offenbart nur, dass man Demokratie nicht verstanden hat. Das sind ja auch Leistungen, die aus Steuermitteln aufgebracht werden, übrigens auch Steuermitteln der Wähler, die AfD wählen würden. Und von daher kann ich da nur sagen, Finger weg. Und so eine Maßnahme oder so eine Ankündigung wird nicht nur rechtlich nicht durchzusetzen sein, sondern es wird die Menschen eben, wird dazu führen, dass die Menschen den Glauben in die Demokratie verlieren, in den Glauben, dass man eben an der Wahlurne Wandel herbeiführen kann. Das darf nicht passieren.
Das sind ja schon scharfe Schwerter, die er da ins Feld führt. Also erstens mögliche Nachteile bei Schule und Bildungsabschlüssen. Das betrifft Jungwähler oder Kinder von Wählern. Zweitens finanzielle Konsequenzen für das Land. Und drittens Probleme beim Informationsaustausch von Sicherheitsbehörden. Mögliche Auswirkungen dann ja vermutlich bis zur Terrorabwehr. Also wenn die AfD das Innenministerium besetzt, dann hat sie auch Einfluss auf das Landesamt für Verfassungsschutz, und deswegen bekommt das Bundesland da möglicherweise weniger Hinweise, ja vielleicht auch zur Terrorabwehr. Also das sind schon drei wirklich scharfe Schwerter, sehen Sie das auch so?
Also zum Verfassungsschutz, dem angeblichen, der ein Inlandsgeheimdienst ist, zu dieser Ebene kann man sowieso nur sagen, dass wir komplett von den Amerikanern abhängig sind. Das heißt, alles, was Terrorbekämpfung, Vorwarnung, sensible Daten, um eben Gefahren der inneren Sicherheit zu erkennen, insbesondere bei islamistischem Terror, da wären wir ohne die Amerikaner blind und taub. Das muss man schon mal feststellen. Diese Lage haben wir uns selbst gebracht. Das merke ich hier schon mal kritisch an. Es zeigt aber auch, mit welchem, ich sag jetzt mal, mit welchem Vernichtungswillen offenkundig die Altparteien oder gewisse Altparteienvertreter unterwegs sind. Es handelt sich ja hier, wie gesagt, um Steuerleistungen, die allen Bürgern zustehen, unabhängig von ihrer Wahlentscheidung. Und natürlich ist es so, dass natürlich diese ganzen Forderungen darauf hindeuten, dass man längst begriffen hat, dass wir im September in Sachsen-Anhalt natürlich bald eine AfD-Alleinregierung bekommen. Worauf ich nochmal ganz besonders hinweisen möchte, natürlich sind das scharfe Schwerter in der Ankündigung. Ich möchte aber die Leute insofern beruhigen, dass es im Staatsdienst eben Staatsbeamte gibt, die nach Recht und Gesetz handeln müssen. Auch dort gibt es Standards. Eine Regierung kann nicht sagen, ihr müsstet diese Standards, ihr dürft diese Standards nicht beachten, sondern das ist im Prinzip ein austariertes System. Und selbst bei einer AfD-Regierung oder wenn es eine AfD-Regierung geben würde, was ich natürlich begrüße und gut finde, denn Politik heißt eben Demokratie, heißt eben Wechsel und Wandel durch Wählermeinung oder Wählerabstimmung, dann wird sich erstmal gerade bei diesen gewissen Themen gar nicht so viel ändern. Es wird sich natürlich die politische Ausrichtung ändern, aber zum Beispiel bei der Terrorbekämpfung. Warum sollte ein Polizist eine Gefahr weniger ernst nehmen, nur weil der Dienstherr ein AfD-Innenminister ist? Das sind alles Konstruktionen.
Na, weil die Gefahr von rechts kommt. Das ist ja der Gedanke dahinter. Der Gedanke ist ja, wenn AfD Bildungspolitik macht, dann gibt es da mehr 1848, aber weniger 1933. Wenn AfD Innenministerium macht, dann gibt es da weniger Bekämpfung von Rechtsterror. Genau, im Geschichtsunterricht. Dann gibt es weniger Kampf gegen Rechtsterror. Und Haseloff sagte ja, Ihre Partei habe einen Duktus, der zu vergleichen sei mit der NSDAP von Anfang der 1930er Jahre.
Ja, also offenkundig geht es keine Nummer kleiner. Der Mann leidet völlig unter Realitätsverlust. Es ist ja heute auch schon so, dass ein Lehrer, wenn Sie jetzt gerade den Geschichtsunterricht ansprechen, dass ein Lehrer heute natürlich nicht die gesamte Geschichte gleichmäßig machen kann, sondern selbst eine Auswahl treffen muss nach pädagogischen Gesichtspunkten. Da kann ich dir Direktor sagen, du hast genau das jetzt heute in der Schule durchzunehmen. Jeder Lehrer kann Schwerpunkte setzen, übrigens auch gerade ein Lehrer, den ich jetzt mal links verorten würde. Er darf das nicht durchscheinen lassen, er darf die Schüler nicht manipulieren, aber er kann natürlich Schwerpunkte setzen und von daher sind Lehrer keine Marionetten, die aus dem ich sage jetzt mal Bildungsministerium, gesteuert werden können. Das ist Punkt 1. Punkt 2 zur Sicherheitsebene. Wir haben aus gutem Grund Beamte, die mit beiden Beinen auf der Verfassung stehen und die meines Erachtens professionell genug sind, eben zu erkennen, es gibt eine andere Ausrichtung der Politik im Allgemeinen, aber ich eben habe als Teil der Sicherheitsebene eben die Bürger zu schützen, und das ist mein Auftrag, und dem komme ich nach, egal ob der Innenminister von der AfD ist oder nicht. Also ich glaube, dieses Verständnis, dass irgendeine Landesregierung alles sozusagen manipulieren und kontrollieren könnte, das fällt eigentlich auf den Herrn Haseloff zurück.
Herr Paul, wo wir Sie gerade dran haben, heute ist ja auch in Ihrem Bundesland ein wichtiger Tag. Schwarz-Rot haben den Koalitionsvertrag unterschrieben in Rheinland-Pfalz und es gab dann tatsächlich die mit Spannung erwartete Verfassungsänderung, die dazu führt, dass die AfD trotz einem großen Wahlerfolg bei der Wahl nicht selber einen Untersuchungsausschuss ins Leben rufen kann. Wie haben Sie diesen Tag heute erlebt?
Ja, wir hatten heute ja eine weitere, ich sage jetzt mal, Sitzung des Gespensterparlaments. Ein Parlament ist zusammengerufen worden, dessen Mehrheit ja vom Wähler abgewählt worden sind. Also heute haben über ein Gesetz Parteien, in dem Fall Fraktionen, abgestimmt, die gar nicht mehr im Landtag sind. Deswegen reden wir von einem Gespensterparlament, das eigentlich gar keine demokratische Legitimation hat, das vielleicht rein juristisch zusammentreten kann, aber eben den Wählerwillen nicht mehr respektiert. Man kann aber nicht so tun, als hätte es keine Landtagswahl gegeben. Aber gleichwohl hat man heute eine Verfassungsänderung noch schnell durchgesetzt, bevor wir Anträge auf Einrichtung von Untersuchungsausschüssen stellen konnten. Und man hat das gemacht, um uns Untersuchungsausschüsse zu verunmöglichen. Und das heißt de facto, da wir ja das Quorum verändert, das heißt mit anderen Worten, wir bräuchten jetzt, um das neue Quorum zu erreichen, Abgeordnete der Grünen, die kriegen wir nicht, die kriegen wir in gar keinem Fall, weil die Grünen sich entschlossen haben, nicht Opposition zu sein, sondern im Prinzip die Regierung zu unterstützen. Das heißt, 5 Jahre keine Untersuchungsausschüsse in Rheinland-Pfalz, 5 Jahre keine Aufklärung, 5 Jahre steht uns das schärfste Schwert der Opposition nicht zur Verfügung. Nicht nur uns, sondern wir sind ja die Oppositionsführerin. Das ist ein Skandal ersten Ranges.
sagt Joachim Paul, AfD-Landtagsabgeordneter in Rheinland-Pfalz und Lehrer. Herr Paul, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank. Schöne Grüße.
Und wir machen gleich weiter mit einem anderen Thema. Im vergangenen Jahr hat es in Spanien gebrannt. Ein Brand in Spanien schafft es heutzutage auch in die deutschen Nachrichten, jedenfalls wenn eine wichtige Voraussetzung erfüllt ist. Es braucht eine überregionale Bedeutung und muss von besonderem Ausmaß sein. Im ZDF erfuhren die Zuschauer, warum diese Voraussetzungen hier gegeben sind.
Neben Brandstiftung führt die Ursachensuche unweigerlich auch zum Klimawandel. Die klare Botschaft, die wir von den Feuern dieser Größenordnung jetzt und von den Stürmen im Herbst und Winter erhalten, ist, dass der Klimanotstand, der die Welt in Atem hält, sich beschleunigt und verstärkt.
Es war also mal wieder der Klimawandel. Der Klimawandel verstärkt Naturkatastrophen oder löst sie selber aus. Der Klimawandel ist eine Folge von menschlichem Verhalten. Der Waldbrand in Spanien ist darum die Schuld von Stefan in Zürich oder Wien, denn Stefan ist heute mit dem Auto zur Arbeit gefahren. Aber es wird ja noch schlimmer. Stefan ist auch dafür verantwortlich, dass Städte wie New York oder Jakarta eines Tages von der Bildfläche verschwinden könnten, denn er und sein Auto sorgen für den Anstieg des Meeresspiegels. So, ich denke, dieses Denkmuster kennen wir alle und so wird das seit Jahren kommuniziert. Das führt dann auch zu politischen Entscheidungen, doch jetzt kommt Bewegung in diese Debatte. Der oft zitierte IPCC-Bericht könnte sich verändern und darüber sprechen wir mit Oliver Lauter, Wirtschaftsjournalist und Diplom-Geograf. Guten Abend, Herr Lauter.
Ja, wunderschönen guten Abend.
Der IPCC-Bericht wird von Klimaaktivisten, aber auch Politikern häufig als Beweis für ihre Thesen herangezogen. Wird herausgegeben vom Weltklimarat, der bei den UN angesiedelt ist. Was soll sich da ändern?
Na, es geht vor allem um die Extremszenarien. Der Weltklimarat hat gesagt, dass bis 2010 die Temperatur um 3,5 Grad steigen soll weltweit. Und zwar auf Basis nur von CO2. Und jetzt ist man eben zurückgekommen und hat gesagt, das wahrscheinlich stimmt das überhaupt gar nicht. Und das kann auch vielleicht nicht unbedingt nur an CO2 liegen, sondern an anderen Sachen. Und hat genau diese Passage jetzt nonchalant rausgestrichen aus dem Pamphlet des Weltklimarats.
Nochmal kurz zum Verständnis, Sie sagten gerade 2010, ich denke, wir sprechen über 2100?
2100 ist richtig, genau.
Ja, okay. Und dieser RCP 8.5, welche Rolle spielt der in der politischen Debatte?
In erster Linie spielt er natürlich die Rolle, dass hat alles grundsätzlich nur verschuldet ist der dem CO2-Anstieg und man aber festgestellt hat, dass es zum Beispiel in der Vergangenheit auch einen CO2-Anstieg gab, aber das Weltklima gar nicht angestiegen ist, sondern das Weltklima sogar sich abgekühlt hat. Zum Beispiel gab es 1991 den Vulkanausbruch auf den Philippinen, nämlich den Pinatubo, etwa 90 Kilometer von Manila entfernt. Und das war 91 und von 91 bis 93 hat sich trotz CO2-Anstieg die Welttemperatur um 0,5 Grad abgekühlt. Das heißt also, offensichtlich gibt es noch ganz andere Faktoren außer eben CO2. Das Dramatische daran ist, dass mit jedem Abkühlen von der Erde oder mit jedem Vulkanausbruch und damit verbundenen Schwefelteilchen in der Atmosphäre, ich gleichzeitig auch eine Reduktion vom Pflanzenwachstum habe und das Pflanzenwachstum ist in der Zeit um 7-8% weltweit zurückgegangen.
Wieso kommen die Wissenschaftler jetzt zu dem Schluss, dass dieses RCP 8.5, was eben eine CO2-induzierte Erwärmung von 4-6 Grad vorhergesagt hat, nicht eintreffen wird?
Weil die ganzen Vorhersagen nicht eingetroffen sind. Es gibt ja nach wie vor Bali, es gibt nach wie vor Venedig, es gibt nach wie vor das Korallen West Barrier Reef in Australien und die Korallen wachsen ja sogar. Das heißt also, bisher sind eigentlich alle Voraussagen, die man getroffen hat, nicht so richtig eingetreten. Und irgendwann muss man den Leuten ja die Wahrheit sagen.
Aber neben diesem Extremszenario sehr starke Erwärmung wurde auch das Szenario mit der geringsten Erwärmung gestrichen, ist das richtig?
Es wurden beide extremer gestrichen, genau, weil man ja, wie gesagt, offensichtlich den Klimawandel, den es ja seit Jahrmillionen gibt, nicht alleine auf CO2 zurückführen kann, sie eben auf mehrere Faktoren, nämlich die Sonnenaktivität, auf Vulkanausbrüche, auf viele andere Sachen auch. Und deswegen haben wir die beiden Extremszenarien rausgeschmissen, die also am unglaubwürdigsten erschienen. Wenn man sich zum Beispiel das Thema CO2 anschaut, ganz vereinfacht dargestellt, ist es wie eine Badewanne. Das heißt, ich habe eine Badewanne voller Wasser und würde jetzt in der Mitte anfangen, mit einem Eimerchen das Wasser rauszuschöpfen. Dann habe ich zwar da weniger Wasser, in unserem Beispiel weniger CO2, aber von beiden Seiten fließt es nach, bis es wieder gesättigt ist. Und ich kann es reduzieren, wie ich möchte, und irgendwann beginnen halt die Ozeane CO2 auszustoßen, bis halt die Bilanz wieder hergestellt ist. Also es gibt keine unendlich schädliche Aktivierung von CO2. Und ich bin ja von meinem Beruf her Diplom-Geograf und ich schaue mir ja nicht nur das Klima der letzten 10.000 Jahre an, sondern auch die Erdzeiten. Und da ist es so, dass wir zum Beispiel im Trias, das heißt zur Zeit der Dinosaurier, 950% mehr CO2 in der Atmosphäre hatten. Und deswegen hatten wir eben ein gigantisches Pflanzenwachstum, ein gigantisch große Tiere, nämlich die Dinosaurier da, und eine Temperatur, die 10 Grad höher war als heute. Aber für die Biomasse ist mehr CO2 besser. Und deswegen kann man natürlich auch sagen, wenn ich jetzt plötzlich anfange, CO2 zu reduzieren, ich würde da gleich ganz gerne nochmal über die Direct Air Capture Maschinen was sagen, dann kommt es irgendwann zu einem Mangelwachstum. Also wir haben ja zur Zeit, vor der industriellen Revolution, nur 0,028% CO2 in der Luft gehabt, und bereits ab 0,02 beginnt das Mangelwachstum von Pflanzen. Das heißt, wir haben dann Ernteausfälle.
Es gibt eben dieses Ziel von Net Zero, also letzten Endes den Ausstoß von CO2 komplett zu verhindern. Der schwedische Energieversorger Vattenfall, der auch in Deutschland groß aktiv ist, der schreibt auf seiner Internetseite: Um die schlimmsten Folgen des Klimawandels zu verhindern, muss der weltweite CO2-Ausstoß auf netto null reduziert werden. Wie stehen Sie zu diesem Szenario?
Es ist ja ein Business-Szenario, ne? Das darf man eben nicht vergessen. Also auch Vattenfall ist natürlich ein wirtschaftlich orientiertes Unternehmen, und die haben halt Milliarden, allen voran BlackRock, Vanguard und die ganzen großen Player, übrigens auch die Internationale Energieagentur, in dieses Thema Zero Asset CO2 reingesteckt. Und das heißt, das hat alle Investitionen in diese Richtung gehen, und deswegen darf das gar nicht schief gehen, egal wie schlecht die Annahme war. Wenn man sich ja die ganzen Medien anguckt, die dazu berichten, also auch dieses Potsdamer Institut, es gibt ja nie einen Weg zurück, es gibt ja immer nur noch mehr CO2 und noch mehr Klimakatastrophe, aber der Klimawandel, den es ja auf der Erde gibt, der hat ja mal eine Bewegung nach oben, mal eine Bewegung nach unten, je nachdem wie viele Vulkanausbrüche oder Sonnenstürme oder wie auch immer man hat, und die wollen einfach ihr Geld nicht verlieren. Das ist eben das Thema. Und da gibt es jetzt neu, also nämlich da ist zum Beispiel auch Airbus dran beteiligt, die sogenannten Direct Air Capture Maschinen. Das sind Maschinen, die CO2 aus der Luft filtern und dann auch noch in den Boden reinleiten. Also das Schlimmste, was es überhaupt gibt, ein riesen Energiebedarf, die aber dafür sorgen, dass es weniger CO2 in der Luft gibt. Mit aber einem riesen Energiebedarf werden auch neue Risiken geschaffen. Also dieses CO2, was dann eben nicht in CO2-Klimaanlagen umgewandelt wird, oder man kann ja aus CO2 auch ganz normales Benzin oder ganz normalen Dieselkraftstoff machen, sondern in die Erde reingepumpt wird, sorgt dafür, dass es sich bei seismischen Aktivitäten dann mehr oder weniger befreien kann. Und dann kann ich zum Beispiel auch Grundwasserverseuchung haben, ich kann Auslösung von Quecksilber und Schwermetallen von Cadmium im Boden haben und die Versauerung von Böden. Also es ist eine Riesengefahr, und weltweit sind große Player dabei, das ist die Maschine aus der Hölle, zu produzieren, damit eben CO2 aus der Luft genommen wird und in den Boden verteilt wird. Also der totale Irrsinn. Und erstaunlicherweise sind daran auch beteiligt Rüstungsunternehmen. Frage ich mich, was die da zu suchen haben.
Ja, da bahnt sich ja schon das nächste Streitgespräch an. Herr Lauter und Fritz Fahrenhold, der deutlich positiver über CO2-Speicherung spricht. Ich denke, das könnten wir vielleicht auch mal arrangieren. Ist ja auch spannend. Aber lassen Sie uns nochmal schauen auf diesen Aspekt, dass dieses Horrorszenario jetzt erstmal abgeräumt ist. Also 4 bis 6 Grad Erwärmung, davon will man jetzt nicht mehr ausgehen, aber bleiben ja immer noch zum Beispiel 3 bis 4 Grad Erwärmung bis 2100. Auch das soll ja die Lebensgrundlagen der Menschen quasi von der Erde tilgen.
Und das ist einfach die Annahme falsch. Ne? Also, dass das Problem wird, das wird ja gleichgesetzt, ist, es wird CO2 in die Luft freigesetzt und gleichzeitig ändert sich dadurch das Klima. Das kann aber gar nicht so sein, denn wir sind ja bei CO2 im atmosphärischen Fenster und das heißt, sowieso hat CO2 eine relativ geringe Adsorption. Also Adsorption heißt, es wird Wärme ins All gestreut und in der obersten Luftschicht, wo ich zum Beispiel CO2 habe, wird es wieder zurückgestrahlt zur Erde. Aber das Ganze funktioniert logarithmisch. Das heißt, irgendwann habe ich eine Sättigung erreicht. Natürlich nicht eine völlige Sättigung, sondern ich brauche exponentiell, also logarithmisch, mehr CO2, um den gleichen Erwärmungseffekt zu haben. Das heißt, es geht irgendwann gegen Null. Also je mehr CO2 ich in der Atmosphäre habe, umso geringer ist der Effekt. Und das heißt, der Klimawandel ist ein natürlicher Klimawandel. Und der wird aber gleichgesetzt mit CO2. Es ist einfach völlig irrelevant, ob Sie Lastenfahrrad fahren oder nicht. Das Klima ändert sich sowieso. Und was natürlich viel wichtiger wäre, sag mal, den Dinosauriern wurde es egal, wenn die halt irgendwie von der Welle überschwemmt wurden. Aber wir sind in der Zivilisation, dass man sich Sachen überlegt, wie kann die Zivilisation überleben mit Klimawandel? Also mehr Wasserentsalzungsanlagen, Bewässerungssysteme. Früher gab es zur Zeit der Römer den Aquädukt, wo das Wasser geleitet wurde. Es gab die Nilbewässerung. Es gab zum Beispiel in Israel, das gehört zu den 7 Weltwundern, die Negev-Bewässerung. Das ist eine Tröpfchenbewässerung, damit der Boden nicht versalzt, wenn ich die Wüste bewässere. Und mit jeder Pflanze ist es ja so, dass ich automatisch eine Kühlung habe. Also wenn man zum Beispiel jetzt in der Stadt, in Stuttgart ist, und da habe ich im Schwarzwald, habe ich 17 Grad. Und wenn ich in Stuttgart in der Innenstadt bin, wo keine Bäume sind, habe ich 27 Grad auf dem Asphalt. Ja, und da ist es halt auch wieder so eine Manipulation, weil eben zum Beispiel die Wetterstationen im Baden-Württemberg viele gesetzt wurden vom Schwarzwald in die Stadt und dann eben nicht mehr auf 2 Meter Höhe, sondern nur noch auf 1 Meter Höhe und dass ich da natürlich höhere Temperaturen habe, ist klar. Das heißt, es wird alles auf CO2 und Klimawandel geträumt. Das sind immer zwei verschiedene Sachen, weil egal wie viel CO2 ich mache, je mehr ich gebe, umso weniger ist der Effekt.
Klimaforscher kassieren RCP 8.5. Dieses Szenario war weltweit als Argumentationshilfe für Klimapolitik ins Feld geführt worden. Unter anderem hat man auch Schadensberechnungen für künftige Klimakatastrophen auf dieser Basis gemacht. Wir bedanken uns bei Oliver Lauter.
Gerne.
Friedrich Merz und seine schwarz-rote Koalition feiern ersten Geburtstag. Besonders stolz war der Kanzler ja auf seine Außenpolitik. Er habe Deutschland zu neuer Bedeutung verholfen. Außenpolitik sei auch Innenpolitik und er fand wohl auch etwas Gefallen daran, hin und wieder als Außenkanzler bezeichnet zu werden. Ende April skizzierte Merz dann seine Einschätzung der aktuellen Lage im Irankrieg.
Ich erkenne im Augenblick nicht, welchen strategischen Exit die Amerikaner jetzt wählen, zumal die Iraner offensichtlich sehr geschickt verhandeln oder eben sehr geschickt nicht verhandeln und die Amerikaner da nach Islamabad reisen lassen und ohne Ergebnis wieder abreisen lassen. Da wird eine ganze Nation gedemütigt.
Donald Trump und die USA werden gedemütigt vom Iran. Dass seine Außenpolitik tatsächlich Auswirkungen für die Innenpolitik hat, wurde kurz darauf deutlich, denn postwendend kam aus den USA die Ankündigung, die Truppenstärke der Armee in Deutschland zu reduzieren. 5.000 Männer sollen abgezogen werden, so heißt es im Moment. Und wir blicken auf die Hintergründe und die Auswirkungen dieser Ankündigung. Dazu begrüßen wir Karl-Heinz Peil. Peil ist seit Jahrzehnten Teil der Deutschen Friedensbewegung und verantwortlicher Redakteur des Friedensjournals. Er ist auch seit Beginn, also seit 2015, aktiv in der Kampagne Stopp Airbase Rammstein. Herr Peil, herzlich willkommen.
Danke, dass ich hier sein darf und freue mich auf das Gespräch.
Zunächst mal zu dieser Nachricht selber. Es gibt ja auch Relativierung der ganzen Geschichte. Also, dass dieser Abzug schon geplant war oder dass es sich um Soldaten handelt, die Joe Biden erst nach Deutschland geschickt hatte. Welche Bedeutung hat der Abzug und was hat das jetzt mit diesem Außenkanzler zu tun?
Ja, es hat erstmal natürlich eine große symbolische Bedeutung, weil also für uns als Friedensbewegung rückt die Thematik Mittelstreckenwaffen in den Fokus. Ich meine, das war nun jetzt, ist seit langem ein Thema. Wir haben 90.000 Unterschriften unter dem Berliner Appell gesammelt für eine Nichtstationierung, die jetzt beschlossen ist, als Konsequenz aus der Truppenreduzierung. Denn die Stationierung von Mittelstreckenwaffen ist ja auch gebunden an operative Einheiten, vor allen Dingen in Vielsec, wo diese Waffen zum großen Teil stationiert werden sollen. Zu dem, was Sie anfangs gesagt haben, also Merz rühmt sich jetzt der wachsenden außenpolitischen Bedeutung Deutschlands. Also die Bedeutung Deutschlands besteht allenfalls noch darin, dass durch die massive Aufrüstung auch US-Rüstungsfirmen enorm profitieren, denn die Rüstungsgelder werden zwar auch Rheinmetall in den Hintern gesteckt, aber fließen zum größten Teil in die USA. Und deswegen hält man es halt mit den USA ganz gut oder umgekehrt. Mhm. Die USA wissen, dass sie nun auf Deutschland als Abnehmer für Rüstungsgüter angewiesen sind.
Die Truppenpräsenz der USA wird ja häufig auch als Schutzschild bezeichnet und dazu gehört ja dann auch die Stationierung von Tomahawk-Marschflugkörpern, die jetzt erstmal abgesagt ist. Also militärische Abschreckung gegen Russland. Meinen Sie, dieser Effekt leidet jetzt durch den Abzug?
Ja, das ist nur in der Fantasie von einigen Politikern, die dann groß aufgeschrien haben, dass ein angebliches Schutzschild nicht mehr gegeben ist oder eine sogenannte Fähigkeitslücke besteht. Also von einem Schutzschild, da war ich nie davon die Rede, denn die Funktion vor allen Dingen der Airbase Rammstein und der anderen Stützpunkte in Deutschland ist ja eine ganz andere, nämlich Kriegslogistik und auch operativ Einsatzzentrale für die Kriege, also aktuell in der Ukraine und was schon ja seit langem ist im Nahen Osten.
Welche Operationen werden denn über Deutschland abgewickelt und was genau passiert auf diesen Basen?
Also das Entscheidende ist, dass über Rammstein die ganzen Transporte von Rüstungsgütern in die Regionen laufen, wo auch vorgeschobene US-Stützpunkte sind. Also nicht nur in Westasien, sondern auch in Afrika, wo noch mehrere Basen vorhanden sind. Und das ist also eine Funktion. Eine zweite Funktion, die gerade jetzt in der letzten Zeit sehr aktuell gewesen ist, worüber man sich allerdings ausschweigt, weitgehend ausschweigt, ist, dass in Landstuhl das größte US-Hospital weltweit vorhanden ist. Es mussten nach Beginn des Krieges gegen den Iran mindestens hunderte Schwerverletzte dort eingeflogen werden. Und dieses Hospital wird ja nun auch zwingend beibehalten. Es entsteht ja gerade ein Neubau direkt gegenüber der Airbase, der im nächsten Jahr in Betrieb geht. Das ist also wohlgemerkt also eine zweite unentbehrliche Funktion. Dann haben wir es mit mehreren Kommandozentralen der Luftwaffe zu tun, also US- und NATO-Kommandozentralen. Darüber hinaus gibt es mehrere technische Einrichtungen, die für die Satellitenkommunikation essentiell sind. Also es gibt sogar insgesamt drei große Anlagen dieser Art, also nicht nur auf der Airbase, sondern auch in der Nähe von Landstuhl. Und eine dieser Einrichtungen, nämlich die sogenannte Satellitenrelaisstation, für den Drohnenkrieg war auch der Auslöser für die Kampagne Stopp Rammstein in 2015.
Wir kennen Donald Trump jetzt ja schon ziemlich gut aus seiner ersten Legislatur, aber auch aus seiner zweiten. Ich kann mir schon vorstellen, was er Ihnen gerade entgegnet hätte. Sie haben ja gerade gesagt, also die Auftragsbücher der US-Rüstungskonzerne, die sind voll, weil Deutschland da einkauft. Soweit ja nicht falsch. Aber auf der anderen Seite haben Sie auch das Krankenhaus angesprochen. Das ist eine Milliardeninvestition und es gibt weitere Milliardeninvestitionen der USA in deutsche Militärbasen. Die Airbase Spangdahlen soll ein Arbeitgeber für 700 bis 800 deutsche Arbeiter sein. 2000 Wohnungen werden von deutschen Vermietern an das US-Militär vermietet. Also ist es ja offensichtlich auch ein massiver Wirtschaftsfaktor und deswegen im deutschen Interesse, dass die Basen da sind.
Ja, dass es ein Wirtschaftsfaktor ist, das behaupten vor allen Dingen Landespolitiker. Man kann das in Rheinland-Pfalz beobachten, wo regelmäßig in der Lokalpresse darüber berichtet wird, dass Landespolitiker wieder mal in Washington waren und sich vergewissert haben, dass es keinen Truppenabzug geben wird, weil eben das US-Militär mit ihrer Präsenz ein wichtiger Wirtschaftsfaktor sei. Das ist allerdings eindeutig falsch, weil das US-Militär einmal natürlich nur ein Teil der vorhandenen Kaufkraft auch in die regionale zivile Wirtschaft einfließen lässt. Vor allen Dingen aber ist das Problem, das sich insbesondere in Kaiserslautern darstellt. Man hat in dem Landkreis Kaiserslautern 3000 Hektar belegte Flächen durch das US-Militär. Gleichzeitig hat man aber den Bedarf für eigene Gewerbeflächen. Also die kann man auch genau beziffern. Das sind 160 Hektar, also vergleichsweise sehr wenig. Nur diese Flächen sind nicht verfügbar, weil das Militär auch an Standorten, die man eigentlich als Altstandorte bezeichnen könnte, wo eigentlich nicht mehr so operativ sich viel abspielt. Diese Standorte werden alle einbehalten und das führt dazu, dass eine wirtschaftliche Entwicklung, die auch Gewerbesteuern nun zufolge hätte, die auch nun Folgedienstleistungen erzeugen würde, regionale Wirtschaftskreisläufe im weiteren Sinne, all das findet nicht statt.
Sie meinen, und wegen des US-Militärs gibt es irgendwo in der Nähe von Kaiserslautern zu wenig Gewerbeflächen?
Ja, ja, genau, das ist eindeutig. Und es ist auch dokumentiert, dass von dem bundesweiten Kaufkraftindex, den es Jahr für Jahr gibt, dass Kaiserslautern zu den ärmsten Regionen in Deutschland hört, also zumindest im Westen Deutschlands, und dass offensichtlich die Präsenz des US-Militärs dazu führt, dass es hier eine nur schwache regionale Entwicklung gibt, was sich auch darin artikuliert, das hat man jetzt bei den letzten Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz gesehen, dass der Anteil der AfD-Wähler dort sehr hoch ist, also mit am höchsten im ganzen Bundesland Rheinland-Pfalz.
Würden Sie so weit gehen, dass die Bevölkerung vor Ort gar nicht glücklich ist mit diesen Basen?
Also glücklich sind sie mit Sicherheit nicht, weil die wirtschaftliche Schwäche ja offensichtlich ist. Es ist auch wahrnehmbar, dass durch den Flugbetrieb der sehr lauten Militärmaschinen auf Rammstein eine starke Lärmbelastung da ist. Gut, hinzu kommt ja noch, was mit Rammstein nichts direkt zu tun hat, dass die ganze Region Westpfalz eine Präferenz bei Luftübungen von Kampfjets darstellt und auch damit die Verlärmung enorm ist und auch durch hierdurch verursachte Luftschadstoffe auch gesundheitliche Schäden entstehen, die man allerdings jetzt schwer fassen kann.
Okay, ich fasse Ihre Kritik zusammen. Sie sagen also, so eine große Airbase ist ein Entwicklungshemmnis für die regionale Wirtschaft. Es entsteht Lärm. Die Bevölkerung wählt deswegen auch AfD. Hinzu kommt ja noch die potenzielle Bedrohung. Also das wäre ja dann eines der ersten Ziele im Falle eines Krieges. Wenn das alles so ist, wie Sie es darstellen, warum ist dann die Teilnahme am Protest gegen die Rammstein Airbase doch recht gering? Ich habe mir ein Video angeschaut bei YouTube vom vergangenen Jahr, 10-jähriges Jubiläum. Das Video hat 31 Aufrufe, ist also praktisch nicht existent und ich würde mal sagen, vielleicht hunderte Teilnehmer vor Ort.
Ja gut, das war jetzt nicht immer so. Also die Kampagne ist ja in 2015 gestartet und wir hatten über mehrere Jahre größere Demos gemacht mit jeweils Tausenden von Teilnehmern. Und Hintergrund war, dass man halt diese Fokussierung hatte auf den illegalen US-Drohnenkrieg. Das heißt, eine völkerrechts- und grundgesetzwidrige Nutzung von Rammstein für die Kriegsführung. Und danach ist allerdings Rammstein etwas aus dem Fokus geraten. Aber wir hoffen, dass das jetzt wieder eine Kehrtwende gibt. Weil das
verstehen Sie mich auch gar nicht falsch. Ich meine das auch gar nicht böse. Es irritiert mich aber tatsächlich. Es irritiert mich wirklich, dass wir gerade in Zeiten von Aufrüstung, Zeitenwende und Krieg sprechen. Und auch den Angriff auf den Iran kann man ja als völkerrechtswidrig betrachten. Aber trotzdem die Friedensbewegung nicht groß ist.
Ja, das kann man aber so nicht sagen. Also was Sie gerade in Bezug auf die Teilnehmerzahl vom letzten Jahr und das, die Videoaufzeichnung gesagt haben, dass die vor Ort Präsenz der Friedensbewegung in Kaiserslautern relativ schwach ist. Wir haben derzeit mehr also den Fokus auf eine andere Kriegsführungszentrale, nämlich in Wiesbaden, wo wir im letzten Jahr eine Großdemo mit mehreren tausend Teilnehmern geschafft haben. Wir werden das auch in diesem Jahr am 30. Mai hoffentlich mit derselbigen Größenordnung wiederholen, obwohl die Raketenstationierung, die von Wiesbaden aus gesteuert werden sollte, erstmal abgesagt ist, was aber nichts an den Funktionen ändert, die für die Kriegsführung in Wiesbaden angesagt sind. Und wir haben in Wiesbaden auch eine Friedensbewegung, die sich im vorletzten Jahr zu einem Bündnis zusammengeschlossen hat. Und diese Situation haben wir leider nicht in Kaiserslautern, was halt eine Voraussetzung wäre, um dort auch viel stärker präsent zu sein.
Abschließend noch Ihre Einschätzung zum Irankrieg. Also andere Länder der EU wie Spanien oder Italien haben ja auch ihren Luftraum eingeschränkt für die US-Luftwaffe. Die deutsche Bundesregierung sagt, der Irankrieg ist nicht unser Krieg. Inwiefern haben Sie das Gefühl, dass Schwarz-Rot sich da einen schlanken Fuß macht, weil sie eigentlich durch die Basen durchaus beteiligt sind?
Also es ist ganz eindeutig, dass dieser völkerrechtswidrige Angriffskrieg auch von deutschem Boden aus erfolgt ist, also und nur mit Unterstützung der Kriegslogistik über Rammstein geführt werden konnte oder immer noch geführt wird. Und deshalb ist Deutschland eindeutig mitverantwortlich und direkt beteiligt an einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Also sich einen schlanken Fuß machen und sagen, das ist nicht unser Krieg. Das hieße, eine entsprechende Konsequenz, wie es auch von dem spanischen Ministerpräsidenten erfolgt ist, der gesagt hat, also wir unterbinden die Nutzung des bei uns vorhandenen Militärstützpunktes für diese Kriegsführung.
Die nächste Chance zur Teilnahme an einem solchen Protest ist dann übrigens in Rammstein Ende Juni. Die Friedenswoche Stopp Airbase Rammstein ist vom 20. bis zum 28.06. Wir bedanken uns bei Karl-Heinz Peil.
Ja, ich danke auch.
Es ist eine Plattform für russische Propaganda, für Rechtsextreme. Dort wurden mit KI Frauen und Kinder ausgezogen. Wir wollen diesen Schmutz nicht länger legitimieren. So hat die grüne Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge heute über X gesprochen. So erklären Grüne und Linke, warum sie sich von der größten meinungsbildenden Plattform der Welt verabschiedet haben. Dazu hören Sie jetzt unseren Kommentar des Tages von Markus Fahlefeld.
Wir befinden uns mitten in der Woche der Meinungsfreiheit. Sie ist eine von vielen Akteuren der sogenannten Zivilgesellschaft ausgerufene Initiative, um im Jahr 2026 endlich die Frage zu beantworten, was ist wahr? So lautet das diesjährige Motto. Am ersten Tag der Woche der Meinungsfreiheit, dem Montag, gaben dann in einer konzertierten Aktion die Parteien SPD, Grüne und Linke zeitgleich, wortgleich und mit großem Tamtam bekannt, dass sie die Plattform X, früher Twitter, nun für immer und ewig verlassen würden. Alle drei Parteien schrieben: Politische Debatten leben vom Austausch, der Menschen erreicht und informiert. X hingegen fördert zunehmend Desinformation. Soweit die Begründung. Der Ehrlichkeit halber muss man sagen, dass die drei genannten linken Parteien X nie für Debatte und Austausch genutzt haben. Sie nutzten die Plattform, um ihre Verlautbarungen unters Volk zu bringen und Gleichgesinnte und Lobhudler um sich zu scharen. Das gelang nur mit Hilfe von Löschungen, Zensur und Gesetzen, die die freie Meinung bereits als Hass und Hetze markierten. Inzwischen hat sich der Wind nicht nur auf X, sondern in der Gesellschaft gedreht und nun wollen sie nicht mehr. Das ist auch verständlich, denn die letzten Wochen wurde es eine regelrechte Mode, unter den Verlautbarungen einer Katrin Göring-Eckardt, Grüne, oder eines Ralf Stegner, SPD, lustige Fotos mit umgefallenen Reissäcken oder Hundewelpen zu posten, verbunden mit der Frage, wer wohl mehr Likes bekommt, der umgefallene Sack Reis oder der Politiker. Die lustigen Bilder gewannen fast immer im Verhältnis 1 zu 100 oder noch höher. Das schätzen die hochmögenden linken Parteien gar nicht. Wenn man sich also in der Woche der Meinungsfreiheit fragen sollte, was wahr ist, dann bleibt nur Folgendes. Die linken Kräfte und Parteien haben verloren. Sie verlassen X wie getretene und räudige Hunde und all ihre totalitären Löschungs- und Zensurmaßnahmen sind geschmolzen wie Eis in der Sonne. Die über Jahrzehnte währende Dominanz der linksautoritären Moralapostel in Medien und Kultur ist vorbei. Gleichzeitig war die konzertierte Aktion der Regierungspartei SPD gemeinsam mit Grünen und Linken auch ein Signal an den Koalitionspartner CDU. Hatte der linke Bundestagsabgeordnete Ferhat Kocak noch am 1. Mai in Berlin lauthals skandiert »Merz leck Eier«, das ist natürlich nicht Hass und Hetze, so ist die nunmehr erfolgte Verbrüderung der SPD mit den Linken ein deutlicher Hinweis darauf, dass sie an einer gemeinsamen politischen Zukunft arbeiten, während die CDU hinter einer moralinsauren Brandmauer vertrocknet. Die Woche der Meinungsfreiheit hat also gut begonnen und wird hoffentlich genauso lustig enden. Denn was wäre ein Verlassen von X wert, wenn es nicht eine neue soziale Plattform geben würde? Und die wird dann am Samstag, dem 9. Mai, an den Stab gehen und sich ganz kreativ avantgardistisch W nennen. Allein daran sieht man schon, wie sehr Elon Musk und sein Einzelbuchstabe X wirken. Nachahmung ist die höchste Erbezeugung. Auf W ist übrigens eine Anmeldung nur möglich mit Personalausweis und biometrischem Datenabgleich. Das freut die herrschende Klasse und die ihr willfährigen Staatsanwaltschaften natürlich. Entgegen kursierender Gerüchte ist W keine offizielle Social-Media-Plattform der EU, auch wenn sie alle Richtlinien erfüllt, die die Brüsseler Autokraten ausgeben. Hinter W steht Ingmar Rentzhog. Er ist der Entdecker der Lügenikone Greta Thunberg und das W steht für seine Firma We Don't Have Time. Wir haben keine Zeit mehr. Die letzte Generation lässt grüßen und man darf also W den schnellen Schiffbruch von Herzen wünschen. Die größten Lügner, die während Corona gar nicht schnell genug löschen und zensieren konnten, die beim Atomausstieg und der Energiewende, bei Schuldenbremse und Sondervermögen eine Unwahrheit nach der nächsten in den Äther bliesen, haben auf X ihre entscheidende Schlacht verloren. Den Krieg gegen den gesunden Menschenverstand geben sie aber noch lange nicht auf. Die Woche der Meinungsfreiheit ist ihre Erfindung und an der Lüge, die wir dann Wahrheit nennen sollen, werden sie weiter mit Inbrunst arbeiten.
Das war unser Kommentar des Tages von Markus Fahlefeld. Das war's für den heutigen Mittwoch mit Kontrafunk 1820. Ich bin Benjamin Golme. Ich bedanke mich bei den Kollegen Andreas Horn in der Technik und Katharina Schmieder in der Redaktion. Hier bei uns brechen wir ja allgemein gerne mit Tabus. Und darum empfehle ich Ihnen heute die Musikstunde mit Jennifer Larry. Sie beschäftigt sich heute mit einer Bevölkerungsgruppe, für die es so manche Beschreibung gibt. Fahrendes Volk, Zirkusleute, Sinti und Roma. Oder dann doch, wie es im 19. Jahrhundert hieß, Zigeuner. Jetzt habe ich es gesagt, das Z-Wort. Brahms, Jennifer Larry, beide heute mit dem Z-Wort unterwegs in der Musikstunde ab 21 Uhr. Und das neue Österreich-Magazin begrüßt heute Plagiatsjäger Stefan Weber. Der recherchiert aktuell zur Diplomarbeit von Profil-Chefredakteurin Anna Thalhammer. Das Österreich-Magazin hören Sie heute um 22 Uhr im Kontrafunk.